der Wesen sind unendlich viele. Wir geloben, sie alle zu retten. Zerstörender Irrtum ist unerschöpflich. Wir geloben, ihn zu überwinden. Die Lehre der Wahrheit ist unermessbar. Wir geloben, sie zu verwirklichen. Buddhas Wahrheit ist unvergleichlich. Wir geloben, sie zu vollenden. Alles das geloben wir im Zen am Ende jeder Sitzperiode. Oft habe ich das nur einfach heruntergeleiert, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht geht es euch auch so oder ging es euch auch so. Deswegen schlage ich mal vor, dass wir uns dieses Gelöbnis mal etwas genauer anschauen und auf unsere aktuelle Situation beziehen. Dass die Zahl der Wesen unendlich ist, weiß jeder. Nehmen wir mal jetzt die Stechmücken, Küchenschaben und sowas aus. Da ist unsere liebevolle Fürsorge vielleicht etwas eingeschränkt. Selbst wenn wir solche, sagen wir mal, ungünstigen Tierarten ausnehmen oder solche Viren, die wir nun auch nicht besonders nett finden, selbst dann ist die Zahl der Wesen nahezu unendlich. Und es ist unmöglich, alle Wesen zu retten. Das ist aber auch nicht gemeint mit diesem Gelöbnis. Es ist nicht gemeint, dass wir wirklich alle Wesen retten. Gemeint ist eher unsere innere Haltung. Wir geloben achtsam und bewusst, mit allen Wesen umzugehen. Und was tun wir tatsächlich, wenn wir uns das mal genau anschauen? Das Gegenteil. Laut dem World Wide Fund for Nature, also WWF, stellt das Sterben der Tier- und Pflanzenarten neben der Klimakrise die weltweit größte Bedrohung dar. Der WWF schätzt, dass in den nächsten Jahrzehnten rund 1 Million Arten aussterben können. Und das ist nicht gemeint, dass Tiere sterben, sondern Tierarten. Das ist so eine Art Genozid. Niemand von dieser Art Lebewesen bleibt dann mehr übrig. Warum ist das so? Wie kann es sein, dass wir Menschen wesentlicher Verursacher für so etwas sind? Das kann nur Folge eines zerstörenden Irrtums sein. Auch wenn dieser Irrtum unerschöpflich ist, sollten wir uns trotzdem näher mit ihm beschäftigen. Die Ursache liegt in unserer zerstörerischen Vorstellungswelt. Und die lautet so: Wir sind unser Ego. Und nur das. Das ist so, als würde zum Beispiel eines unserer Organe, nehmen wir mal die Leber, die würde sagen: Ich bin Menno. Und dieses Leber-Ego sorgt nur für sich. Nehmen wir mal an, es ist kein Arschloch-Leber. Also es gibt da ein Buch von James Aron, das beschäftigt sich mit den Arschloch-Typen. Das ist von 2012, aber da ist Donald Trump exakt drin beschrieben. Aber nehmen wir mal an, es ist kein Arschloch-Leber. Und diese Nicht-Arschloch-Leber, die sorgt natürlich dann noch für die Galle, für die Milz, für die inneren Organe, aber dann ist Schluss. Also wenn dann Niere, das ist ja in Afrika, und wenn das Gehirn sich meldet, dann sagt die Leber, ohne Freihandelsabkommen passiert da überhaupt nichts. Und genau so verhalten wir uns. So denkt unser Ego auch. Und wir vergessen, wie diese fiktive Leber, dass wir vollkommen eingebettet sind in die uns umgebende Natur. Wir vergessen, dass wir ein unbedeutender Bestandteil dieser Natur sind. Und das kann unser Ego schlecht verstehen. Also es kann das mal kurzfristig verstehen, vernunftgemäß kann es sich das klar machen und dann ist schon wieder vergessen oder verdrängt. Und dieser Irrtum ist tatsächlich unerschöpflich. Das beschreibt die Geschichtsschreibung millionenfach. Also nicht, dass es früher irgendwie besser war. Seit 6000 Jahren suhlt sich die Tierart Mensch in diesem Irrtum. Naja, 6000 Jahre läuft das schon so, ging immer irgendwie weiter. Was ist das Problem? Was ist jetzt anders? Jetzt ist es anders, weil wir gerade dabei sind, unseren Planeten Erde zu verschrotten. Jetzt gefährden wir nicht nur einige Tierarten, wie der Urochs, der vor, weiß ich wie viel, hunderten Jahren ausgestorben ist, sondern wir gefährden Millionen Tier- und Pflanzenarten. Und jetzt gefährden wir auch noch den Fortbestand einer besonderen Art von Lebewesen, die sich für den Nabel der Welt hält. Spätestens dann sollte unser Ego doch Alarm schreien, sollte sich melden. Das ist doch die Aufgabe des Egos. Zu sagen, hallo, die Vorräte für den Winter reichen nicht, du musst was tun. Dafür ist es da und das kann es eigentlich ganz gut. Aber das macht es nicht, trotz dieser apokalyptischen Aussichten. Es macht es nicht, wenigstens nicht bei mir. Natürlich habe ich so ein dumpfes, ungutes Gefühl deswegen. Ich weiß, ich spüre schon, irgendwie kann das so nicht laufen. Aber überwiegend spüre ich so ein Gefühl einer Lähmung. Diese Lähmung, die hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache dieser Lähmung ist der Gedanke, so schlimm kann es doch gar nicht werden. Wahrscheinlich geht es noch irgendwie gut. Ich rede mir ein, dass ich mich da gemäß den buddhistischen Tugenden verhalte. Also ich erwähne mal drei davon. Kanti, Geduld. Metta, liebevolle Güte. Und Upekkha, Gleichmut. Das ist natürlich kein grundsätzlich falscher Gedanke. Zur Lähmung führen diese buddhistischen Tugenden jedoch dann, wenn ich sie fatalistisch betreibe, wenn ich sie als Fatalismus umsetze. Zu unserer Zen-Praxis gehört eben nicht nur die Dinge quasi fatalistisch so zu nehmen, wie sie sind, sondern die Zen-Praxis ist auch die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Das ist buddhistische Praxis, Zen-Praxis. Und zu einer realistischen Betrachtung der Wirklichkeit gehört auch eine realistische Risikoeinschätzung. Was ist eigentlich das Risiko? Wie läuft es eigentlich? Was ist zu erwarten? Was eine vernünftige Risikoeinschätzung nicht ist, das ist das, sich mit einprozentigen Wahrscheinlichkeiten zu beschäftigen. Sondern man sollte sich lieber damit beschäftigen, was hat 20% Wahrscheinlichkeit, 50% und so weiter. Aber ich persönlich spekuliere so halbbewusst irgendwie mit einer Wahrscheinlichkeit von 1%. Dass es irgendwie gut geht, ohne dass man ganz grundlegend was ändert. Realistische Risikoeinschätzung sieht allerdings anders aus. Und jetzt beziehe ich mich auf ein Buch von Rupert Redd und Samuel Alexander. Ich weiß nicht, ob das so Englisch ausspricht. Also Deutsch würde man vielleicht sagen Samuel Alexander. Die haben ein Buch geschrieben 2019, also vor Corona noch, mit dem Titel "Diese Zivilisation ist gescheitert". Und sie schreiben, ich vereinfache das mal etwas, sie schreiben als Risikoszenarien, schreiben sie, erstens, entweder bricht unsere Zivilisation komplett zusammen, zum Beispiel infolge klimatischer Instabilität mit katastrophalem Nahrungsmangel oder durch einen Nuklearkrieg oder durch Pandemien oder einen Zusammenbruch des Finanzsystems. Folgen von diesem Szenario sind dann so lokale Regimes von irgendwelchen Warlords, irgendwelchen Diktatoren, wenn alles unsere Strukturen zusammenbrechen. Oder zweitens, die zweite Szenario, was Sie sich vorstellen können, ist, dass es unserer Zivilisation gelingt, bevor sie zusammenbricht, den Keim für eine zukünftige Nachfolgezivilisation zu legen. Und die dritte Szenario, Sie haben dort drei Hauptszenarien formuliert, ist, unsere Zivilisation gelingt es irgendwie, sich auf vernünftige Weise radikal und rasch in unvorhergesehener Weise und rechtzeitig zu transformieren, um dem Zusammenbruch zu entgehen. Und meine Hoffnung, meine halbbewusste Hoffnung, dass es ohne irgendeine grundlegende Änderung schon irgendwie gut geht, die wird gar nicht mal erwähnt in diesem Buch. Selbst das dritte Szenario, dieses unsere Zivilisation gelingt es irgendwie, sich auf vernünftige Weise radikal und rechtzeitig zu transformieren, um dem Zusammenbruch zu entgehen. Selbst diese These, die ja die angenehmste ist, dieses Szenario, selbst das wird von Ihnen als das unwahrscheinlichste von den drei Szenarien eingeschätzt. Aber trotzdem beschäftigen wir uns ja mal mit diesem dritten Szenario. Dieses Szenario hofft, stützt sich auf die Hoffnung, dass es uns irgendwie gelingt, das Ruder noch rechtzeitig herumzureißen. Und das möglichst mit technologischen Lösungen. Und das fand ich ganz interessant in dem Buch, das hat mich sehr angesprochen. Sie beschreiben, dass auch das so eine typische ich-zentrierte Lösung ist. So ein typischer zerstörender Irrtum des Egos. Also ich will jetzt nicht diese technologischen Fortschritte kleinreden. Mal abgesehen von diesen Atomkraftwerken und der Endlagerung, mal abgesehen von der Zersiedelung durch den Autowahn oder der Versiegelung unserer Umwelt, dem Ausbaggern der Elbe und so weiter und so weiter. Abgesehen mal von diesen ganzen Fehlentwicklungen, lieben wir und ich auch den technologischen Fortschritt. Und ich sage mal, der Großteil der Menschheit sieht unsere technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften als die Krönung des Menschseins überhaupt an. Ich würde ganz andere Sachen als Krönung des Menschseins ansehen. Als Buddhist ist es klar, unsere Buddha-Natur zu entwickeln, ist die Krönung des Menschseins. Aber oft sehen wir das eigentlich Wissenschaft, Technologie, das ist das Größte, was wir geschaffen haben. Dabei ist das nur Ausdruck einer Art Selbstliebe, sozusagen stellvertretende Selbstliebe. Wir machen uns durch unsere Technik und Wissenschaft größer, als wir sind und blähen uns damit unser Ego auf. Aber es ist eine Ego-Sache. Natürlich benötigen wir technologische Entwicklungen, um gerade noch das Ruder herumzuwerfen. Aber wir müssen sie mit sehr viel Bedacht einsetzen. Wir müssen aufpassen, dass das nicht wieder ein weiterer Versuch wird, ein Ich- und menschheitszentrierter Versuch, uns die Erde irgendwie untertan zu machen. Also ich meine damit jetzt nicht nur diese absurde Idee, die ja wirklich besteht, Schwefelverbindungen in die höhere Atmosphäre zu blasen. Da gibt es so ein UNO-Programm, die sich damit beschäftigen. Die Idee ist damit, die Aufheizung der Erde zu verringern. Also mit diesen geotechnischen Eingriffen, die meine ich gar nicht mal, die sind ja schon extrem, sondern ich meine auch die Idee des grünen Wachstums. Also die Idee, man könnte ein gesundes Wirtschaftswachstum machen. Und da formuliert Rupert Redd, formuliert das so, das mache ich mal wörtlich, wir können in der Ökonomie buchstäblich fast nichts unternehmen, was null Grenzkosten verursacht. Daraus folgt, dass ein sich ständig erhöhendes Niveau ökonomischer Aktivität mit einem begrenzten Planeten nicht vereinbar ist. Das bedeutet, dass der Ausdehnung unserer Produktion letztlich Grenzen gesetzt sind. Und ob einem das gefällt oder nicht. Die Fantasie vom grünen Wachstum ist nichts anderes als der alte Gedanke, macht euch die Erde untertan. Nur getarnt. Sie unterstellt, dass Menschen nicht mit unüberwindlichen Grenzen konfrontiert sind. Wenn wir Zen ernst nehmen, dann wissen wir, dass es gerade im materiellen Bereich unüberwindliche Grenzen für uns Menschen gibt. Und Wachstum selber ist ein typisch ich-zentrierter Gedanke. Vorwärts, mehr, größer, schöner, besser und so weiter. Als wenn die Welt ohne uns nicht sich selbst genügen würde. Als wenn die Welt, in der wir leben, nicht eine volle Welt wäre. Als wenn es nicht reichen würde, sich mit Freunden zu treffen, eine Tasse Kräutertee zu trinken und sich an einer Blume zu erfreuen. Als wenn das alles nicht reichen würde. Klar, es gibt gerade jetzt auch im Moment viele Menschen, die auf der Suche nach Wasser und Nahrung ihr Leben riskieren. Wir wissen das alle, braucht man nur die Zeitung aufzuschlagen. Da ist etwas zu tun. Da kann man nicht damit kommen, trink eine Tasse Kräutertee. Ja, schön, wenn Sie erstmal sauberes Wasser haben. Aber es ist nicht zu helfen mit weiterem Wirtschaftswachstum. Das klappt nicht. Das zentrale Problem unserer vollen Welt ist auf der einen Seite unsere Gier, immer mehr erleben zu wollen, immer interessantere Erlebnisse haben zu wollen, immer mehr zur Verfügung haben zu wollen. Und auf der anderen Seite natürlich die Gier derjenigen, die die Weltwirtschaft unter Kontrolle haben und sich durch ihren Milliarden und Billiarden Besitz sogar sich mächtig fühlen, ohne zu merken, dass sie selber Opfer dieser einseitigen Ich-Vorstellung sind. Sie sind selber Opfer der Vorstellung, dass jeder Mensch unerschöpfliche materielle Bedürfnisse hat und dass es zum Glücklichsein unbedingt notwendig ist, diese materiellen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber zurück zu unserer eigenen Gier. Hier im Zen beschäftigen wir uns natürlich sehr mit dieser Gier und versuchen sie zu überwinden. Aber ich sage euch, alleine schaffen wir das nicht. Erleuchtung hin, Erleuchtung her. Denn auch das ist so eine ich-zentrierte Vorstellung. Ich allein schaffe das. Ich muss nur stark genug sein, erleuchtet genug sein, dann kann ich mich dem Konsumdruck vollkommen entziehen. In Deutschland, das schaffe ich. Ich bin stark genug. Ich bin stark genug. Und ich sage, wir können uns nicht vollkommen dem Konsumdruck entziehen. Deutschland ist so aufgestellt mittlerweile, zum Beispiel durch die wunderbar effiziente Werbung und Arbeit der Autolobby, dass viele Menschen gar nicht mehr ohne Auto auskommen können. Sie können gar nicht mehr ohne Auto leben. Das ist nur ein Beispiel. Und dann hat jede Firma, große Firma, hat eine extra Abteilung, die sich damit beschäftigt, herauszubekommen, wie lange darf dieses Produkt, was wir produzieren, überhaupt halten? Wann muss es eigentlich spätestens kaputt gehen? Und dann werden diese Geräte so entsprechend konstruiert und lassen sich auch nicht mehr reparieren. Und ein weiteres Beispiel hinsichtlich Konsumdruck oder Kaufdruck. Ich bin ja nun, sagen wir mal, ein extremer Radfahrer, kann man vielleicht nicht sagen, aber ich kenne mich da sehr gut aus. Und Trekkingräder, also was man so braucht, um, wenn man ein bisschen längere Strecken fahren, 50 Kilometer mal hier und da, die wurden früher, wenn man eine Kettenschaltung hatte, mit 3x6 Gängen ausgestattet. Das sind natürlich nicht 18 Gänge, sondern effektiv nur 10 oder so. Gut, lief alles wunderbar. Und jetzt wird uns von der Werbung vorgegaukelt, wir brauchen 3x11 Gänge. Für den Otto-Normalverbraucher. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Rennfahrern. Das nützt uns vielleicht am Anfang ein bisschen, dass man nur ein bisschen genauer, größere Auswahl von Gängen hat. Aber bis dann der erste Verschleiß kommt und diese dünnen Ritzel sind die Zahnräder hinten am Fahrrad und die Hightech-Kette, die verschleißt natürlich unheimlich schnell. Und dann muss wieder Ersatz besorgt werden. Und die Industrie behauptet dann, sie würde nur dem Gesetz von Angebot und Nachfrage folgen. Und da es die Nachfrage nach diesen Fahrrädern gäbe, wäre auch die Werbung notwendig, um die Verbraucher zu informieren. Also das ist dieses typische Halte den Dieb, ruft der Dieb. Erst werden die Bedürfnisse geweckt, dann mit Ressourcenverbrauch und erhöhtem Verschleiß befriedigt und dann werden die eigentlich ausreichenden Produkte nicht mehr produziert. Also wir können uns gar nicht, wir müssen andauernd neue Fahrräder kaufen, weil ich kriege für meins gar keine, ich kriege gar keine 3x6 Schaltung. Gibt es nicht mehr. Also, es ist schwierig. Und wir können uns auch der Werbung nicht vollständig entziehen. Also, auch wenn wir jetzt total medienfeindlich sind, also ich gucke kein Fernsehen, aber auf dem Smartphone kann man dem ja kaum entgehen. Die Außenwerbung überall. Das ist klar. Das ist fast unmöglich, sich dem zu entziehen. Ein anderer Teil des Konsumdrucks entsteht durch unsere gesellschaftlichen Kontakte. Wir leben ja nicht ganz alleine als Eremit irgendwo im Himalaya auf 5000 Meter Höhe. Gesellschaftlicher Kontakt. Und wir Menschen sind gesellschaftliche Wesen. Und wir orientieren uns an unseren Mitmenschen. Das gilt nicht nur für Jugendliche, da wissen wir, dass alle, was die Peer Group macht, das muss jeder Jugendliche haben. Aber wir alle orientieren uns an unseren Mitmenschen. Genauso tun es auch die Menschen in der südlichen Hemisphäre, sage ich jetzt mal so. Bei denen werden die Bedürfnisse auf eigentlich nicht Notwendiges genauso geweckt wie bei uns. Und sie blicken neidvoll auf unseren Konsum. Und wir fühlen uns dann schuldig. Schuldig, weil wir trotz des Elends in der Welt so unanständig viel konsumieren. Und wir versuchen, diese Schuldgefühle zu verdrängen. Und dann kommt so ein bisschen dumpfes Gefühl, was ich am Anfang geschildert hatte, bei mir wenigstens hoch. Verdrängte Schuldgefühle, ungutes Gefühl. Und dann kommt eine Freundin und erzählt davon, dass sie jeden Winter für 3 Wochen nach Madeira fliegt, weil es so eine wunderschöne Blumeninsel ist. Und dann kommt bei uns, ach, würde ich auch gern. Madeira. Also es ist schwierig, es ist extrem schwer, sich diesem gesellschaftlichen Konsumdruck zu entziehen. Und wir brauchen Hilfe. Wir werden es nicht alleine schaffen. Wir brauchen Hilfe durch unsere Sangha, durch Gesprächsrunden, wie zum Beispiel der Dialoggruppe hier im Zen-Kreis, durch gemeinsame Aktionen und so weiter. Wir müssen uns gegenseitig darin bestärken, dass wir das nicht brauchen. Wir müssen uns zusammentun, zum Beispiel auf lokaler Ebene Gemeinschaftsgärten gründen, alternative Lebensformen entwickeln, um uns gegenseitig zu stützen. Es gibt zum Beispiel auch Transition Towns, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, für mich war das neu, es gibt in Bremen auch eine. Das sind so, ich zitiere das mal, Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen, die den geplanten Übergang in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft einüben und organisieren wollen. Das klingt hochtrabend und ist sicher auch anspruchsvoll. Aber vielleicht beginnen wir erstmal mit einer spirituellen Hausgemeinschaft. Ich will zum Beispiel sowas gründen. Oder wir stricken an lokalen Netzen wie der solidarischen Landwirtschaft. Oder wir gönnen uns mal einen völligen Ausstieg aus dem Konsumdruck. Zum Beispiel, indem wir, ich sag mal, für 3 Monate ins oder 2 Monate ins Intersein-Zentrum in Hohenau ziehen. Oder indem wir die Klosterzeit in Steierberg, da gibt es ja dieses Togenji, da kann man so eine Klosterzeit machen für ein paar Wochen. In Gemeinschaft gelingt es uns insgesamt leichter, uns im Downsizen, also Runterfahren, zu üben. Das heißt, im Runterfahren mit immer weniger Konsumgütern glücklich zu sein. Dass das notwendig ist, habe ich, glaube ich, deutlich gemacht. Und ich glaube, dass es in Gemeinschaft im Endeffekt auch leichter geht. Wenigstens komme ich gerade aus dem Intersein-Zentrum in Hohenau, das ist also in Niederbayern. Es gibt aber auch andere Zentren, die sowas anbieten. Man lebt da einfach mit wenig. Das Essen ist gut, aber es gibt nicht sonst was. Es gibt kein Whirlpool, es gibt kein Sauna. Es gibt die Natur, den Tee und die Gruppe. Und letztendlich, wenn wir uns immer wieder solche konsumärmeren Situationen für uns schaffen, in Gemeinschaften, auch hier in der Sangha oder durch Diskussionen uns klar machen, dann merken wir doch auch, wie kurzfristig so eine Konsum- und Besitzfreude ist. Da kauft man sich dann neue Wanderstöcke, das Topmodell, aber es macht auch nicht für ewig glücklich. Und wir merken dann, wie viel nährender auch ein Gespräch mit Freunden eigentlich ist. Oder ein Spaziergang in der Natur, einfach so. Und Zeit haben. Oder wie zufrieden es machen kann, eine schon ausgemusterte Hose zu reparieren und festzustellen, ich kann sie weitertragen. Das macht zufrieden. Also wichtig ist, das Downsizen ist zwingend notwendig, aber es ist wichtig, dass wir es nicht aus Schuldgefühlen tun, da kommt ganz schnell so eine Gegenbewegung, sondern dass wir die Freude des Loslassens dabei spüren. Wir kennen das auch im Urlaub, wo man auch mit wenig zurechtkommt. Ich meine, hängt vom Urlaub ab, aber oft hat man ja nicht viel dabei, wenn man zum Beispiel in den Harz wandern geht oder so. Mit wie wenig man eigentlich auskommt. Wichtig ist, dass wir wahrnehmen, wie befreiend so ein Loslassen sein kann. Dann kommt natürlich die Frage, bringt, ist das wirklich meine kleine Aktion und mein kleiner Beitrag, selbst wenn wir das als Gruppe machen? Wir müssen uns natürlich darüber hinaus auch für globale Änderungen einsetzen, das ist klar. Also wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Kerosinsteuer, also für die Flugzeuge, dass die massiv erhöht wird. Jetzt ist es ja gerade umgekehrt. Benzin ist teuer und Kerosin ist billig. Völliger Schwachsinn. Und wir müssen natürlich auch die Regionalisierung der Wirtschaft wieder fordern, dass es wieder ein bisschen zurückgefahren wird. Ich meine, jetzt in Pandemiezeiten haben wir erlebt, was es alles für Probleme gibt. Regionalisierung hat den großen Charme, dass die Transportkosten runtergehen. Und Transportkosten sind nicht Kosten, sondern sind auch ökologische Kosten. Wir müssen mit dem Schwachsinn aufhören, dass annähernd gleiche Produkte ständig hin und her transportiert werden. Butter. Da habe ich nachgelesen. Ich bin selber auf die Idee Butter gekommen, weil ich meine Butter, ob ich nun irische Butter esse oder deutsche Butter, da mag es bestimmt kleine Unterschiede geben vom Geschmack, aber im Prinzip ist Butter Butter. Also im Jahr 2016 wurden 160.000 Tonnen Butter exportiert von Deutschland. Und importiert haben wir 151.000 Tonnen Butter. Da fragt man sich ja, diese ganzen Kühlaggregate, ist das denn wirklich nötig? Hätte man nicht einfach seine eigene Butter essen können? Warum muss sie immer hin und her transportiert werden? Oder Finanztransaktionssteuer. Warum leben Zehntausende von Menschen in London nur davon, dass irgendwelche Aktienleerverkäufe ständig hin und her wandern, wo niemand was von hat? Also, wir müssen die richtigen Parteien wählen oder gründen. Aber auch das alleine wird nicht ausreichen. Wir müssen auch von der Anti-AKW-Bewegung lernen und auch außerparlamentarisch tätig werden. Gut, das passiert jetzt ja auch, Fridays for Future und so weiter und so weiter. Seit einigen Jahren rede ich natürlich darüber mit anderen Leuten. Und dann kommt manchmal das Argument, auch ein Argument, das uns lähmt, in Aktion zu treten. Und das ist das Argument, nützt ja sowieso nichts mehr. Der Zusammenbruch ist eh nicht mehr aufzuhalten. Das hört man im buddhistischen Kreis vielleicht nicht so sehr, aber ich höre es immer wieder. Es ist sowieso nichts zu ändern. Dann ist es doch egal, ob ich nun Auto und Motorrad zugleich benutze und habe, zum Beispiel. Eigentlich braucht man ja nur ein Verkehrsmittel, wenn man denn ein motorisiertes Verkehrsmittel braucht. Ändert sowieso nichts. Dazu ist zu sagen, kann sein, dass wir das nicht mehr aufhalten können. Kann sein. Ganz sicher ist es, wenn wir jetzt unsere Zuversicht aufgeben, dass wir noch das Ruder herumwerfen können, dann wird es auf jeden Fall dazu kommen, dass diese von uns gewohnte Zivilisation mit geordneten Strukturen, dass die zusammenbrechen wird. Vielleicht erst in 20, vielleicht erst in 40 Jahren. Wenn wir nichts tun, wenn wir sagen, kann man sowieso nichts mehr ändern, dann ist das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dann wird das auch eintreten. Wenn es mich als 63-Jährigen nicht mehr trifft, dann vielleicht meine Kinder. Spätestens meine Kinder. Und natürlich gibt es den Aspekt auch, wenn wir jetzt schon tätig werden, dass wir dann zumindest Keime setzen für eine, sagen wir mal, nachfolgende Zivilisation. Zivilisation ist nicht gemeint, dass die Menschen dann ausgerottet sind, sondern für eine andere Struktur. Es kann sein, dass die Struktur bei uns so festgefahren ist, dass es tatsächlich nur mit einem Krach zugrunde geht. Aber dass wir zumindest schon Strukturen schaffen, kleine Strukturen, die dann wirksam werden. Das ist diese Idee von diesen Transition Towns oder auch von anderen Bewegungen. Und wir können natürlich durch unser jetziges Tätigwerden auch Vorbildcharakter für andere sein. Also, als die Kinder kamen, sage ich immer, haben wir die Autos abgeschafft. Wir hatten vorher 2 Autos, dann haben wir sie abgeschafft. Und trainieren jedes Jahr, wie gut man ohne Auto zurechtkommt. Und wir haben das dann auch gemerkt bei unserer Heizungsinstallation. Und da haben wir dann den radelnden Installateur genommen. Jeden Tag ist irgendeiner von der Straße vorbeigekommen und hat gesagt, ja, ist ja mutig, ein Installateur, Heizungsinstallateur, nur mit dem Fahrrad, wie geht das denn? So, das geht. Offensichtlich. Also, es geht einiges. Es gibt also keinen Grund dafür, die Hände in den Schoß zu legen. Und jetzt mal zurückzukommen auf unser Gelöbnis. Nicht die Hände in den Schoß zu legen, das ist die Lehre der Wahrheit zu verwirklichen. Ohne unser Handeln werden die gesellschaftlichen Zustände weltweit mit hoher Wahrscheinlichkeit im Chaos enden. Mit unserem Handeln besteht eine Chance, dass es noch glimpflich ausgehen kann. Ein, zwei Leute fallen mir so ein aus dem Zen-Kreis, die dann sagen, naja, aber das ist nicht Zen-Praxis. Zen-Praxis ist, ich bin im Augenblick. Dieser Augenblick ist die einzige Wahrheit und wir sollen uns jetzt nicht durch Gedanken über die Zukunft aus dem gegenwärtigen Augenblick davontragen lassen. Sage ich auch. Oft genug. Aber zu genau diesem Augenblick, wo wir hier gerade sitzen und ihr mir zuhört, genau zu diesem Augenblick gehört auch die Wirklichkeit, dass viele Menschen gerade jetzt im Moment dabei sind, ihr Leben zu riskieren, um überhaupt sauberes Wasser zu kriegen. Das gehört zu der Wirklichkeit jetzt im Augenblick dazu. Und zu dem Augenblick gehört auch dazu zu wissen, dass die Situation nicht besser werden wird, sondern sich eher noch verschlimmern wird. Unter anderem wegen der Klimakatastrophe. Also im gegenwärtigen Augenblick tätig zu werden und sich in die Richtung, sag ich mal, in die Richtung zu bewegen, die unzähligen Wesen zu retten. Denn mehr können wir ja nicht. Wir können uns ja nur in die Richtung bewegen. Wir werden sie nicht alle retten können. Das ist nicht, sich aus dem gegenwärtigen Augenblick davontragen zu lassen, sondern es gehört zu unserem gegenwärtigen Augenblick dazu. Das ist Buddhas unvergleichliche Wahrheit, wie es im Gelöbnis heißt. Buddhas unvergleichliche Wahrheit ist, nicht die Augen verschließen vor der Wirklichkeit. Damit ihr jetzt aber nicht gleich loslauft und euch Extinction Rebellion oder irgendeine andere Bewegung anschließt, möchte ich eine kleine, aber wichtige Akzentverschiebung vornehmen. Ein kleines Gedankenbeispiel. Ihr sitzt im Intercity Express und ich bin der Zugbegleiter, so sehe ich mich auch, ich bin ja ein spiritueller Begleiter. Der Zugbegleiter, der sagt dann, ich sage dann die typische Durchsage, im Namen des Zens begrüße ich euch im Lebensexpress. Wir fahren ohne Halt durch bis zum Abgrund. So, das ist unser nächster Halt. Und wichtig ist dann natürlich, dass weder ich als Zugbegleiter noch ihr, dass wir dann gleich in Panik geraten. Das bringt gar nichts. Und dass wir dann besonders geschäftig werden, wie so aufgeschreckte Hühner. Darum geht es nicht, sondern im Gegenteil sollten wir unsere Geschäftigkeit herunterfahren. Und zwar nicht nur unsere äußere Geschäftigkeit, also immer mehr haben wollen, da und dort Urlaub machen zu müssen und jenes kaufen zu müssen und so weiter, sondern wir müssen besonders unsere innere Geschäftigkeit herunterfahren. Wir müssen zu der in uns sowieso vorhandenen Ruhe, die haben wir innen drin, zu der zurückzukehren oder die wieder zu entdecken. Und das ist zutiefst buddhistische Praxis. Das alleine wird unseren Lebensexpress, den Intercity zum Abgrund, schon etwas verlangsamen. Auch wenn man das nicht sich erstmal vorstellen kann. Alleine wenn wir unsere innere Geschäftigkeit herunterfahren, wird uns das verändern und auch die Umwelt. Es wird auf andere abfärben. Und dann aus diesem Geist der heruntergefahrenen Geschäftigkeit, dieses mehr an uns selber ruhen, aus diesem Geist, dann müssen wir allerdings zusätzlich etwas tun. Das alleine reicht nicht. Unsere innere Ruhe, die wir versuchen im Zen zu kultivieren, die wird nicht ausreichen, um den Zug zum Halten zu bringen. Aber sie ist die Grundlage, dass wir überhaupt tätig werden können. Und das ist dann Buddhas Wahrheit zu vollenden, wie es in unserem Gelöbnis heißt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.